Ich muss sagen, ich bin immer irgendwo angespannt, obwohl ich ja schon ein alter Hase in mancher Hinsicht bin, in Bezug auf das Lehren oder Predigen des Wortes Gottes. Also kein Neuling, kein Greenhorn, nicht mehr so ganz nass hinter den Ohren, obwohl ich immer wieder mal schwitze, aber das ist was anderes. Übrigens, große Ankündigung, ich habe in den letzten 3 Wochen 5 Kilo abgenommen. Seht ihr es schon? Schwarzmachschlag. Nein, Monika und ich sind richtig im Abnehmprogramm. Halleluja. Ganz wie Johannes der Täufer gesagt hat, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Jetzt sind wir Täter des Wortes in diesem Bereich. Das ist auch genau die Bibelstelle, mit der wir heute Morgen beginnen wollen. Aber eben, ich wollte sagen, ich bin eigentlich ein alter Hase und sollte mir nicht immer noch so viele Gedanken oder machen. Aber ich bin immer noch irgendwie, ich habe immer noch dieses Lampenfieber. Immer wieder, manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal ist man sehr souverän und weiß, das packen wir gut und läuft auch gut oder so. Immer, ich nehme immer die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch. Selbst wenn du ja erfahren bist, ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Und es soll ja nicht nur eine gute Predigt sein, sondern der Geist Gottes soll ja dienen, das Wort Gottes soll ja euch dienen, euch lebendig werden. Es geht ja nicht um mich bei der Sache, sondern um euch, den Hörer des Wortes. Amen. Gut, aber jetzt diese für diesen Gottesdienst und diese Botschaft, die mir letzten Sonntag, war ja Ostern, wisst ihr noch? Letzten Sonntag ist der Herr auferstanden und wir mit ihm. Und wir sind nach Aussagen Pastor John, Epheser 2,6, versetzt worden in himmlische Orte mit Christus. Und so weiter. Triumphale Botschaft haben wir gehört, die mich auch sehr begeistert hat und so weiter. Und als ich da saß und mich innerlich mitgefreut habe und auch äußerlich, kam mir irgendwie ganz klar, was ich heute predigen soll. Und das hat mit diesem eigentümlichen Titel zu tun. Wofür hältst du dich? Das ist so ein bisschen provokativ gesagt. Wofür hältst du dich eigentlich? Hey, hallo? Aber nein, das ist eine richtige biblische Aussage. Und bevor ich richtig reingehe, möchte ich euch die Bibelstelle lesen, wo ihr auch das ist ja wieder eine tolle Grafik, die der Mike hier entwickelt hat, wo ihr diese Begriffe seht. 6,11, das ist Römer 6, Vers 11, schauen wir jetzt gleich an. Da ist diese Aussage und das griechische Wort logizomai, ist ein Riesenwort. Das ist Kapitel 6, wo das hier benutzt wird, dieses Wort. Und das wollen wir heute Morgen betrachten, weil es nicht nur ein Wort ist, sondern es hat ja eine Bedeutung. Und ist eine riesenwichtige, große Bedeutung, die ganze Thematik heute Morgen hat. Wofür hältst du dich? Was denkst du von dir? Wer du bist? Wer bist du eigentlich? Was weißt du, wer du bist? Und bist du davon wirklich überzeugt, dass du bist, wie letztlich Gott sagt, dass wir sind, in seinem Wort. Und natürlich ist das Thema letztlich wieder die neue Schöpfung. Das ist mein Thema, das ist mein von Gott gegebenes Pfund, über das ich immer wieder lehren soll und das mich sehr beschäftigt hat diese Tage. Und wie gesagt, in der Vorbereitung habe ich trotzdem eine richtige Bürde, eine richtige Last gehabt. Und oh Herr, hilf mir diese, weil da kommen einige Aussagen. Wir wollen Römer Kapitel 6 einige Verse anschauen. Und das sind geheimnisvolle, mysteriöse Aussagen, die man so mit dem natürlichen Denken und wissenschaftlichen Verständnis der Dinge und natürlichen Vorgängen nicht verstehen kann. Die kann man nur geistlich verstehen, wenn du weißt, was eigentlich im Bereich des Geistes von Gott her gemeint ist. Und es ist eine Offenbarung der unsichtbaren Dinge, Vorgänge, die sich abgespielt haben eben im Erlösungswerk Jesu Christi, das wir vor einer Woche gefeiert haben. Pastor John hat es auch gesagt. Das, was Jesus getan hat, hat er ja nicht wegen sich selber getan, hat er nicht um seinetwillen getan, sondern alles, was da geschah, dieses extreme Leiden und Sterben und ins Grab gelegt werden und hinabfahren in die untersten Bereiche der verlorenen Geister und dann auferweckt werden, das ist alles vollzogen worden an Christus, an Jesus, dem Christus, wegen dir und wegen mir und für dich und für mich. Und die Bibel, Gottes Wort, Gott in seinem Wort macht uns eben deutlich, das ist, als Jesus das vollzog, ist das mit dir und mir geschehen, geistlich positionell. In dem Sinne, bevor wir je geboren wurden, ist das vollzogen worden an dir. Und wenn du dann irgendwann in deinem Leben, wie du das eben die meisten von uns oder alle von uns, die hier sind heute Morgen, gemacht hast, dass du Jesus in dein Leben als Retter und Herrn aufgenommen hast und ihm dein Leben übergeben hast. In dem Moment ist das, was Jesus vor 2000 Jahren dort für die sichtbare und natürliche Welt überhaupt nicht verstandene Vorgänge, auch seine Jünger haben es nicht verstanden, warum das alles passiert und was das alles bedeutet. Das ist damals ausgelöst worden und geschehen im Bereich des Geistes, und als du Jesus aufgenommen hast als Retter und Herrn, wurde das in dir geistlicher Bestandteil. Dein Geist durch die neue Geburt, durch die Verwandlung, die geschah, als du Jesus zum Retter und Herrn machtest, hat dann praktisch das, was dort Jesus mit deinem sündigen Geist, mit deiner Sünde, mit deinem Fluch, der auf dir war, was er da vollzog und schon erledigte und uns davon befreite, von dieser erschlagenden Gesetzmäßigkeit, das wird dann in dir wirksam. Aber, jetzt lasst uns Römer 6, Vers 11 kurz lesen und dann gehen wir rüber zu Jakobus 1. Halleluja. Römer 6, Vers 11. Und ich lese es, ich gebrauche ja nochmal die Elberfelder Übersetzung in meinem persönlichen Studium und so weiter. Aber wir benutzen hier die Schlachter-Übersetzung, die ganz ähnlich und fast identisch ist mit der Elberfelder-Übersetzung. Ich wollte, bevor wir lesen, noch darauf hinweisen, auf mal dieses Buch, Die Neue Schöpfung. Das liegt da hinten aus, kann man käuflich erwerben. Das ist ein Studienkurs, den ich zusammengestellt habe über die Jahre mit der Hilfe von ein paar früheren Studenten unserer Bibelschule und so weiter und so fort. Aber das war das Lehrmaterial, zumindest große Teile davon, die wir damals in der Bibelschule gelehrt haben, eben über die neue Schöpfung, was alles damit verbunden ist. Und da findest du das, was wir heute Morgen jetzt hier in Kürze zentral betrachten wollen, findest du hier ausführlich dargelegt und vieles dazu. Ich kann es nur euch empfehlen, es ist wirklich ein exzellentes, also Selbstlob stinkt, aber ich bin überzeugt, dass es ein gutes Buch ist, sonst hätte ich es nicht veröffentlicht, nicht gewagt zu veröffentlichen. Nun gut, Römer 6, Vers 11, da lesen wir, und da ist eben dieser, was hältst du von dir selbst, dieser Titel. Vers 11, Römer 6, Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür. Haltet euch selbst dafür. Wofür hältst du dich? Halte dich dafür, daher der Titel. Wofür hältst du dich? Paulus durch den Heiligen Geist schreibt an die Römer, also auch ihr, haltet hier, das sollen wir, so sollen wir und das sollen wir halten, das sollen wir von uns halten oder über uns denken, uns als solches sehen. Wie siehst du dich? Was hältst du von dir? Haltet euch selbst dafür. Und dann sind zwei Aspekte. Dass ihr für die Sünde tot seid, zweitens, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Jesus Christus, unserem Herrn. Halte dich, und wir werden später, wenn wir dazu kommen, dann zu diesem nach dem genaueren Studium einiger Aussagen, die davor geschehen. Was bedeutet es? Was sagt die Bibel? Was bedeutet logizomai, ist das Wort, sich dafür halten? Logizomai. Sich dafür halten, für etwas halten, sich so sehen als, annehmen das und so weiter. Was bedeutet das ganz genau? Aber wir sollen uns also dafür halten, erstens, dass wir der Sünde gestorben sind und zweitens, dass wir Gott lebendig sind, Gott gegenüber lebendig sind. Gott, für Gott leben. Siehst du das von dir? Und natürlich, das müssen wir erklären. Deswegen predigen wir davon, um das heute Morgen ein Stückchen zu erklären. Aber man kann sagen, dieser Vers 11 in Römer 6, und der Römerbrief ist ja der große, könnte man sagen, theologische Lehrbrief oder besser gesagt, die große geistliche Offenbarung dessen, was das Erlösungswerk Jesu bewirkt hat. Dass wir Gerechtigkeit Gottes geworden sind, dass eben die Sünde beseitigt ist und was das alles in der Konsequenz bedeutet und dass wir jetzt eben in unserem wiedergeborenen Geist lebendig gemacht sind zu Gott hin und Gott gegenüber. Also große, große Wahrheiten. Und dieser eine Vers 11 ist wirklich wie so ein Bauchnabel, wie so ein Nabel, ein Punkt, eine Narbe, ein Zentralpunkt, diese Aussage. Du kannst all die theologischen oder die geistlichen Dinge wissen. Wir sind mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden und so weiter und so fort. Aber wir müssen es eben uns selber so sehen als schon vollendete Tatsache, dass das und das dann die Konsequenz daraus ist im geistlichen Sinne gesehen. Okay, bevor wir uns hier weiter auslassen, lasst uns mal jetzt zu Jakobus Kapitel 1 gehen heute Morgen. Halleluja. Das sind die zwei Bibelstellen und Passagen, die ich heute Morgen behandeln möchte. Jakobus 1 ab Verse 22 bis 25. Und da steht, und das ist natürlich auch eine bekannte Aussage oder bekannter Text, der für die meisten von euch keine neue Erkenntnis ist, aber es ist eine große Wahrheit. Und darin wird ein Bild vermittelt und deswegen möchte ich das lesen im Zusammenhang mit den Aussagen in Römer Kapitel 6. Jakobus 1, Abvers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn du also ein Täter des Wortes bist, ist gut, aber wenn du nur hörst das Wort und es nicht tust, kein Täter des Wortes bist, dann betrügst du dich selbst. Warum? Wir lesen weiter. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, und jetzt kommt ein Vergleich, ein Bild, eine Beschreibung, was der ist, der gleicht einem Mann oder einer Frau natürlich, der gleicht einem Mann, einer Frau, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Also das ist hier die Rede vom Spiegel des Wortes. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Also ein Hörer des Wortes, der das Wort nicht praktiziert, nicht umsetzt, ist wie jemand, der hört das Wort, der schaut in einen Spiegel, wie wir am Morgen, wenn wir in den Spiegel schauen, und dann sehen wir da, wie wir sind oder wer wir hier sind. Und hier ist hier die Aussage, hier, dass er natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, Vers 24, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Und das ist ihm von der Bedeutung dieser Aussage, wie er gestaltet, vergisst, wie er gestaltet war. Also die Rede ist hier eben nicht nur wir, wenn wir in den Spiegel schauen, dann sehen wir uns von außen, wie wir sehen, wie wir aussehen, was für eine Farbe ich habe und meine Haare in Ordnung sind. All diese Dinge braucht man ja nicht erklären, kennen wir uns gut aus. Aber hier vom Text her und von der Bedeutung der Aussage, wie er gestaltet war, welcher Art er war. Und die Rede ist ja, wir schauen in das Wort Gottes. Und der Spiegel ist dieses Wort Gottes hier. Und wenn du in das Wort Gottes schaust, dann siehst du oder dann erkennst du durch die Offenbarung dessen, was Gott in seinem Wort sagt, wie du beschaffen bist, wie du gestaltet bist, welcher Art, welchen Charakters, welcher Qualität du bist. Also das umfassende Bild eines Menschen wird uns vermittelt in der Bibel. Und natürlich, das wird jetzt hier nicht alles ausgesagt, aber in der Definition, die Bibel lehrt uns, Gott in seinem Wort lehrt uns, der Mensch ist ein Geist. Er besitzt eine Seele, das Denken, das Fühlen und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Das ist der seelische, der natürlich seelische Bereich. Und der Geist zusammen mit seiner Seelenfähigkeit, der lebt und wohnt in einem Körper, wie in einem Haus. Menschen, die nicht von Neuem geboren sind, die dieses Bild Gottes nicht kennen, weil sie keine Einsicht haben, wie der Mensch wirklich beschaffen ist. Und das kann man ja nur haben, wenn man von Neuem geboren ist. Der natürliche Mensch, sagt der Paulus in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch, der Mensch, der von der Seele her, der nicht von Neuem geboren ist, der natürliche Mensch versteht nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, er kann es nicht verstehen. Also ein Mensch, der nicht von Neuem geboren ist und Römer 6, 11, der Gott gegenüber nicht lebendig ist, der versteht nicht, was Gott sagen möchte. Deswegen die Jünger vor der Auferstehung Jesu und vor der Anhauchung Jesu, was sie angehaucht hat und sagt, nehmet hin, Heiligen Geist, wo sie praktisch in ihrem Geist von neuem geboren wurden. Bis dahin haben sie die geistlichen Bilder, die Jesus ihnen vermittelt hatte, nicht verstanden. Sie haben ja nicht mal gewusst und nicht mal begriffen, dass er tatsächlich sterben würde und von den Toten auferstehen würde. Deswegen waren sie so geschockt und so weiter. Also der natürliche Mensch, der nicht von neuem geborene Mensch, der hat nicht die Fähigkeit, diese geistlichen Zusammenhänge richtig zu erkennen. Und der weiß, also der Mensch weiß nicht in seinem natürlichen Zustand, wie wir wirklich beschaffen sind. Deswegen alles, was wir wissen, ist die äußere Medizin oder eben die bis in den seelischen Bereich, das kann man ja wahrnehmen, unser Denken und so weiter, in dem Bereich die Psychologie, in dem Bereich der Psyche, der Seele, da können wir Dinge schließen und erkennen und ein Stück begreifen. Aber das wahre Wesen des Menschen wird uns erst in Gottes Wort offenbart. Und das braucht Offenbarungserkenntnis. Und damit ich als menschliches Wesen begreife, wie ich wirklich bin, wie welcher Art ich bin, welchen Charakters ich bin, wie ich beschaffen, wie ich aufgebaut bin, muss mein Geist gerettet sein, muss mein Geist von Neuem geboren sein. Ich muss Jesus persönlich kennen und angenommen haben. Also das ist, was hier uns gesagt wird. Aber eben, der Punkt ist hier, die Bibel, das Wort Gottes, der Spiegel des Wortes, ist jetzt nicht vor allem ein Buch, was uns aufträgt. Das sage ich natürlich immer wieder, spielt ja auch keine Rolle. Wir müssen uns ja wiederholen. Das kommt ja immer wieder durch das Hören und Hören und Hören. Die Wahrheit bleibt sich immer die gleiche. Aber tatsächlich müssen wir, zwei habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Entschuldigung. Tut mir leid. Betet für mich. Ja, der Spiegel, ja, jetzt weiß ich. Der Spiegel des Wortes, der zeigt uns eben, wie wir beschaffen sind. Es ist also nicht jetzt vor allem, dass uns gesagt wird, du musst das tun, du musst jenes tun. Und Jesus ging von Nazareth nach Jerusalem. Und diese natürlichen Informationen, die sind zwar auch wichtig, sonst wären sie nicht in der Bibel, aber das ist letztlich nicht vor allem das, was der Kern oder die Botschaft der Schrift ist. Aber ich habe festgestellt, dass Menschen, die manche Dinge geistlich nicht wirklich begriffen haben oder die Fülle des Heiligen Geistes nicht so erleben oder aufgenommen haben in ihrem Leben, sind oft sehr in natürlichen Do's and Don'ts. Man muss dies tun, man muss jenes tun. Das war eben auch meine Prägung. Ich war eben früher, bevor die Offenbarungserkenntnis anfing, mich zu erleuchten und ich anfing, geistliche Dinge besser zu verstehen, war ich auch vor allem durch mein Tun oder Nicht-Tun, entweder fühlte ich mich gut oder eben nicht so gut. Litt also eben entsprechend nicht, litt unter und eben Verdammnis und unter Anklage und immer dem Gefühl, ich bin nie gut genug, weil ich alles nach meinen äußeren Taten beurteilte. Aber Gottes Wort, Gottes Wahrheit, Gottes Absicht ist es, wenn wir von Neuem geboren sind, dass wir von innen heraus anfangen zu erkennen und zu identifizieren. Deswegen sagt eben die Schrift dann, halte dich für diese Dinge, die hier in der Schrift gesagt werden. Halte dich dafür. Aber das werden wir gleich noch mehr erklären. Wir lesen jetzt hier fertig. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Er vergisst, was die Bibel ihm verdeutlicht hat. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Jetzt halte dich dafür, dass du der Sünde gegenüber gestorben bist und dass du Gott gegenüber lebendig bist. Dass du fähig bist, Gott zu gefallen. Dass du fähig bist, Gott zu dienen. Dass du fähig bist, die Dinge des Geistes in deinem Leben zu erfüllen und die Werke Jesu zu tun, wie Jesus gesagt hat. Wer an mich glaubt und mir nachfolgt, der wird die Werke tun, die ich tue, und noch größer als diese tun. Glaubst du das von dir? Einfach mal so rhetorische Frage. Glaubst du das von dir? Glaubst du das wirklich? Hältst du dich dafür, weil das gehört alles in dieses sich dafür halten, dass ich bin dem alten Sündigen, der Sünde abgestorben, dem sündigen Leben abgestorben, getötet mit Christus. Schon zu Ende, das ist schon zu Ende. Ich bin jetzt schon frei von der Sünde, werden wir feststellen. Und die Aussage, halte dich dafür, dass du Gott gegenüber lebendig bist. Ich bin jetzt Gott gegenüber responsive. Ich kann ihn hören und ich bin auch fähig, aus meinem wiedergeborenen Geist darauf, ihm zu gefallen und die Dinge, den Dienst und die Berufung zu erfüllen, die er für mich hat. Und es geht wirklich darum, wenn wir neue Menschen geworden sind, dass wir in diese Berufung, in diese Bestimmung Gottes, die Gott für dich ganz spezifisch hat, hineinkommen. Weil alleine nur gerettet sein und dann warten auf das Kommen Jesu oder auf meinen Tod und dann Heimgang in den Himmel, das ist natürlich längst nicht das Programm. Das wissen wir hier schon längst, ist ja völlig klar. Aber trotzdem, was tun wir? Wie sieht die Umsetzung des Wortes Gottes in deinem Leben ganz praktisch im Alltag aus? Was ist dazu nötig oder was erwartet oder sieht Gott, dass mit dir geschehen soll, damit sein Plan tatsächlich in deinem Leben zustande kommt? Und jetzt lesen wir noch Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, das ist das vollkommene Gesetz der Freiheit, die Bibel. Gottes Wort ist die Gesetzmäßigkeit, ist die Offenbarung, wie der Mensch in Freiheit und in göttlicher Bestimmung in diesem Leben leben kann, nicht erst im Himmel. Das Gesetz der Freiheit, das vollkommene Gesetz der Freiheit, und darin bleibt, und das ist genau, was gemeint ist, darin bleibt es, da drin verweilt, nicht nur hin und wieder mal liest, eine Losung liest und dann vergesse ich, da habe ich gehört und vergesse es wieder, sondern richtig in den Wahrheiten, in der Offenbarung des Wortes Gottes bleibt dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der umsetzt, was das Wort sagt, ansetzt, umsetzt das, was ich sehe aus dem Wort, was dran ist, für die Kranken zu beten, im Geiste zu leben, der Sünde hier abzusagen, dem Plan Gottes hier zu entsprechen, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird, und das ist es, der wird glücklich sein in seinem Tun. Also der Täter des Wortes wird glücklich oder gesegnet sein in seinem Tun. Mit anderen Worten, wird die Fülle des Planes und des Willens Gottes erleben. Wer es nicht tut, wer nur hört, und das sind schon ernste Worte, und man könnte hier aufhören, das wäre in sich eine geschlossene, exzellente Wahrheit der Schrift. Wenn man nur das Wort hört, von mir aus sonntäglich, und das ist natürlich alles richtig, hören, 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 und drin bleiben, dann und dann umsetzen, dann wird man gesegnet. Wenn man nur hört und nicht anfängt so richtig bewusst im praktischen Sinne, Tag für Tag, was bedeutet es für mich in meinem Alltag, das Wort umzusetzen, der betrügt sich selbst. Also nicht Gott hält nicht sein Wort, nicht Gott lässt das nicht zustande kommen, was ich da lese, was da alles verheißen ist und zugesagt ist, sondern letztlich, und das ist jetzt natürlich eine Pauschalaussage und ich soll nicht verdammen, ist einfach nur Feststellung anhand des Wortes. Ich betrüge mich selber, wenn ich nur höre, aber nicht wirklich praktisch umsetze und meinen Lebensstil verändere und dem anpasse, was Gottes Wort sagt, wie ich sein soll, was ich tun soll und so weiter und so fort, wie ich mich sehen soll, der betrügt sich selbst, nicht Gott betrügt ihn. Halleluja. Lass uns jetzt zu Römer 6 gehen. Römer Kapitel 6. Und wir lesen, ich fange jetzt an, also wir wollen hinkommen zu Vers 11. Das ist das Thema, das ist der Punkt heute Morgen, der uns beschäftigt und den wir wirklich praktizieren wollen. Aber jetzt einige kurz, und das sind natürlich große, tiefe, große Aussagen von Vers 3 bis 10. Und dann kommt Vers 11. Und da wollen wir jetzt einige Feststellungen machen. Geistliche Realitäten betrachten. Vers 3, Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wisst ihr nicht, also auch das wieder die Frage, nicht nur rhetorisch, wisst ihr nicht, weil er ja davor noch fragt, sollen wir weitergehen in der Sünde, damit die Gnade umso größer wird? Nein, natürlich nicht. Dann hast du völlig missverstanden, was die Gnade ist. Weil die Gnade hat uns eben, und dann kommen die Erklärung, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Hier ist nicht die Rede von der Wassertaufe, die ein Zeichen ist meines persönlichen Glaubens an Jesus, wo ich mich dann irgendwann im Wasser als Folge meines persönlichen Glaubens taufen lasse. Das ist dann eine äußere Handlung, die ausdrückt, was eben in dem Moment mit einem Menschen geschieht, der Jesus aufnimmt. Hier wird beschrieben in bestimmter Sprache, der Heilige Geist dem Paulus hier gegeben hat, zu schreiben. Das Wort ist Baptizo, taufen, hineintauchen. Und in den nächsten Versen wird es erklärt, was das bedeutet. Es ist die Hineintauchen. Denn wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Und ich lese mal weiter, weil dann erklärt sich selber. Vers 4, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und jetzt der nächste Vers, Vers 5. Hier ist die Beschreibung oder die Erklärung, was hineingetaucht sein mit Christus in seinen Tod, in seine Grablegung, in seine Auferstehung. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind und Elberfelder sagt, verwachsen sind in Christus, wir sind förmlich geistlich gesehen, unser Geist, Jesus, als Jesus zur Sünde gemacht wurde, als Jesus unser Stellvertreter wurde in seinem Erlösungswerk, als er im Garten Gethsemane begann, sich selbst als Opfer Gott zur Verfügung zu stellen. Da wurde die ganze Sündennatur der gesamten gefallenen Menschheit, wurde Teil von der Natur Jesu, von Jesu Geist. 2. Korinther 5, 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn Gerechtigkeit Gottes würden. Also Jesus in dem Moment, und man kann sagen, es begann im Garten Gethsemane, weil dort begann sein Leiden. Dort hat er Blut geschwitzt. Und dann hat er sich gefangen setzen lassen, da hat er sich nicht mehr gewehrt. Vorher hat man versucht, ihn zu töten, mehrere Male, ist nie gelungen. Jetzt ist er das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Jetzt unsichtbar für die ganze restliche Welt, legt Gott die Sünde der Welt, deine Sünde, obwohl du noch nicht geboren warst. Alles hat er potenziell, geistlich gesehen, auf Christus, seinen Sohn gelegt. Du wurdest eins mit ihm, du bist verwachsen worden. Dort hat Gott praktisch dich hineingepflanzt in den Christus. Sein Geist wurde mit deiner Sünde zur Sünde gemacht, beladen mit deiner Sünde. Dann, deswegen konnte er geschlagen werden, gekreuzigt werden, sterben, sein Leben hingeben. Und deswegen ist er dann zusammen mit dieser Sünde der Welt hinabgefahren in die untersten Orte der Erde, hat unsere Stellvertretung dort vollzogen, so dass ich nicht mehr für meine Sünde dorthin muss, getrennt in Ewigkeit von Gott, sondern Jesus hat es für mich stellvertretend getan, dass ich es eben nicht mehr erleben muss, bevor ich sogar gelebt habe, 2000 Jahre später. Erst bin ich geboren worden und zum Sünder geworden. Aber Jesus hat es schon vollzogen und hat mich schon angezogen damals und alle davor angezogen damals. Und dann, also wir sind verwachsen worden, wir sind mit ihm eins gemacht worden, noch einmal. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, Jesus ist ja praktisch als Sünder gestorben, er hat nie gesündigt, aber wurde zu Sünde gemacht. Deswegen kam das Gericht Gottes. All diese Schläge, all dieses Gericht, all dieser Fluch, all diese Verdammnis kam auf den sündlosen Sohn Gottes, den Stellvertreter der gesamten schuldigen Menschheit. Und Gott hat alles, alles bezahlt, alles, alles gerecht, alles, alles bestraft, was an Sünden, Schulden, Sündenlast auf der ganzen Menschheit lag und liegen würde. Und wir sind buchstäblich, Gott sagt, wir sind dort geistlich eins gemacht worden mit ihm und durch ihn dort gewesen und dann praktisch mit ihm zusammen eben. Und das war natürlich das Endergebnis, nicht nur die Bestrafung, sondern die Erlösung dann aus diesem Gericht und aus dieser Gebundenheit an die Verlorenheit durch die Auferweckung von den Toten. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und das ist natürlich eine Aussage auf die Zukunft hin. Ja, wenn wir dann auferstehen, falls wir noch sterben, bevor Jesus wiederkommt und wir noch tatsächlich hier den Körper verlassen und unser Körper verwest und ins Grab gelegt wird, dann irgendwann gibt es dann diese Auferstehung der Toten. Aber das ist nicht nur dahingehend gemeint, aber natürlich ist das gemeint und es ist natürlich auch wichtig, dass wir tatsächlich auferstehen zum ewigen Leben in der Gegenwart Gottes im Himmel und im Paradies und tausendjährigen Reichen, all die großartigen Dinge, die da noch kommen werden. Aber die Auferstehung, und das ist ja auch, was Pastor John letzten Sonntag betont hat, das hat mich eben auch inspiriert, darüber zu sprechen. Wir sind ja jetzt, Christus ist ja jetzt schon auferstanden vor 2000 Jahren. Und wir sind mit ihm schon auferstanden. So jetzt, in diesem Leben, seitdem ich Jesus in meinem Herzen habe, ist ja, das sind ja die anderen klaren Aussagen der Schrift, die wir hier alle schon gepredigt haben, Römer 8, Vers 11, wenn das derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt, so erquickt dieser Geist mit seiner Auferstehungskraft unseren inwendigen Menschen. Wir werden mit dieser Auferstehungskraft Jesu, sind wir erfüllt und erquickt und durchdrungen. Also die Auferstehung des Herrn Jesus, diese Auferstehungskraft Jesus, dieses neue Leben, was Jesus uns befähigt zu leben, das ist jetzt, was uns hier motiviert und antreibt und leitet und lenkt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Mit der Auferstehung ist er in den Himmel an zur rechten Seite Gottes gesessen. Aber uns hat er jetzt gesandt mit diesem Auferstehungsleben, das er für uns erkauft hatte und möglich gemacht hat, dass wir das anerkennen und dass wir das begreifen und dass wir das immer wieder neu vergegenwärtigen und dass wir dann aus diesem neuen Auferweckungsleben Jesu, das in uns drin ist, in diesem Leben leben. Ganz praktisch und konkret. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Also wir sind buchstäblich eins geworden mit Christus in seinem Erlösungswerk vor 2000 Jahren. Bist du mit Christus gestorben? Bist du mit Christus begraben worden? Bist du mit Christus abgestiegen, bist du mit Christus auch wieder auferstanden zu einem neuen Leben. Und jetzt Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch, das ist jetzt eine ganz wichtige Information, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch, und das ist eine richtig biblische, neutestamentliche Bezeichnung für den alten Adam, das ist die alte, sündige Natur, der alte Mensch, das war der alte, sündhafte Geist. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Also dein sündiger Geist hat die Strafe, die er verdient hat, schon erlebt in Christus. Du bist gekreuzigt worden für deine Sünde. Du bist festgenagelt worden in Christus, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Das ist so ein bisschen mysteriöse Aussage, aber ich verstehe es so. Damit dieser sündige Geist eben getötet ist, außer Wirksamkeit gesetzt ist. Mein Geist, der früher sündig war, der durchdrungen war mit der Natur der Sünde, der praktisch die Natur Satans hatte und nicht, der war Sünde von Natur. Unter dem Gericht Gottes, unter dem Zorngericht Gottes, unter der Herrschaft des Teufels. Mein sündiger Geist, der ist zu Ende gekommen. Der wurde vernichtet, der wurde gekreuzigt, gestorben, begraben. Und Gott, da müsste man zusätzlich predigen, aber das haben wir auch alles schon getan. Aber Gott hat buchstäblich einen neuen menschlichen Geist in dich hinein geschaffen. Dein Geist ist neu gemacht. Dein Geist ist jetzt Sohn, Tochter Gottes. Dein Geist hat jetzt die Natur Gottes. Und der ist jetzt von dieser Sündenart völlig frei. Die Sünde ist nicht mehr Teil deines wiedergeborenen Geistes. Die Sünde kann noch und versucht uns noch, lockt und reizt uns noch über unseren äußeren Menschen, über das Fleisch. Da können wir immer noch gereizt und gelockt werden. Aber, und das ist die Botschaft heute Morgen, du musst jetzt dich dafür halten. Lasst uns weiterlesen. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Also ich nenne das den geistlichen Leib, dieser Geist, der ich war, der sündig war, der ist außer Wirksamkeit, der ist zu Ende gekommen. Der ist gestorben, der ist beerdigt, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen oder freigemacht. Wenn du mit Christus in deinem Geist gestorben bist, das zu Ende gebracht ist, das abgelegt wurde praktisch in diesem Bereich der verlorenen Geister und jetzt bist du zu einem neuen Geist auferweckt worden, jetzt bist du frei. Jetzt hat die Sünde keinen Anspruch mehr auf dich. Die Erbsünde oder die Sünde Adams, die da war und unter die wir dann alle kamen, nicht Erbsünde, aber unter diese Gesetzmäßigkeit kamen wir alle, die hat jetzt keinen Anspruch mehr auf deinen wiedergeborenen Geist. Die ist aber noch vorhanden. Und über unser Fleisch können wir noch gereizt und gelockt werden und zur Sünde versucht werden. Und deswegen heißt es hier dann weiter, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen oder freigemacht. Vers 8, denn wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Halleluja, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt der Gott. Das ist in Bezug auf Jesus die Aussage. Jesus ist der Sünde gestorben. Und die Sünde hat deswegen keine Macht, keine Kraft mehr über ihn. Aber Jesus musste das ja für sich nicht tun. Weil er war ja nie unter der Sünde gewesen. Die Sünde hatte nie Macht über ihn. Aber also wurde so wie ich war. Da wurde er praktisch das, was ich war. Aber jetzt hat er das alles getan mit mir und für mich, mich angezogen und meine Bestrafung, meine Tötung, der Sünde Lohn ist der Tod, meine Tötung erlebt und ist auferweckt, hat mich mitgenommen in die Auferweckung. Und jetzt, seitdem ich Jesus angezogen habe, seitdem ich Jesus angenommen habe, seitdem ich mit Jesus geistlich eins geworden bin, durch den Glauben an ihn, bin ich mit Jesus Christus zusammen, völlig dem Alten abgestorben, die Sünde hat keine Macht mehr über meinen Geist und erkenne, ich bin auferweckt mit ihm in ein kraftvolles neues Leben. Und deswegen der Vers 11. Also all das, nochmals, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Die Rede ist von Jesus. Und jetzt kommt es zu uns. Hier kommt der Dreh. Also auch ihr. Jetzt zu uns. Also auch du. Halte dich selbst dafür, dass du für die Sünde tot bist, aber für Gott lebst in Christus Jesus, unserem Herrn. Und eben das griechische Wort logizomai. Wenn man es wörtlich oder bildlich übersetzt, ist es nicht nur ein Dafürhalten, da könnte man einfach nur so denken, man nimmt halt an, man nimmt es an, man denkt halt so. Aber es ist ja eigentlich nicht so. Das ist überhaupt nicht, was gemeint ist. Wir reden uns nicht irgendwas ein, was gar nicht Realität ist. Das denken wir zwar und wir haben alle dieses Mischdenken, sage ich jetzt mal, Mischerkenntnis. Wir irgendwo wissen wir, verstehen wir ein bisschen davon und dann aber haben wir eben unsere Herausforderung mit Sünde, mit Versuchung, mit Lust, mit Reizung, mit Gebundenheiten an, Gewohnheiten etc. etc. Und so bin ich halt, so bin ich halt. Also auch ihr, haltet euch, logizomai. Bildlich gesprochen, eine Inventur machen. Das ist die Bedeutung des Wortes. Eine Inventur machen. Was ist eine Inventur machen? Am Ende des Jahres nimm deine Firma Bestandsaufnahme, was effektiv, wie viele Konservendosen da im Bestand sind. Hä? Und wie viele Käse und wie viele dies und wie viele das oder Tücher oder was auch immer dein Gewerbe ist. Du stellst fest, was Fakt ist, wie der tatsächliche Bestand in deiner Firma ist. Und das zählst du und das stellst du fest. Und genau das ist das Bild hier. Wir reden uns das nicht ein. Wir denken nicht nur so, ja, ist alles okay, irgendwie ist uns ja vergeben. Nein, du musst anfangen, dich so zu sehen wie Jesus. Er ist der Sünde gestorben und ist ein für allemal und die Sünde hat keine Macht mehr über ihn und ist auferstanden und ist jetzt Gott gegenüber lebendig und lebt jetzt ganz in der Abhängigkeit und in der Fähigkeit für Gott zu leben. Auch du in Christus durch die neue Geburt, das ist deine neue Identität, das bist du. Du bist jetzt der Sünde gestorben. Dein Geist ist nicht mehr beherrscht, nicht mehr unter der Macht der Sünde. Sondern du bist frei davon. Du bist völlig frei. Du bist kein Sünder mehr. In deiner wahren Identität, deine Identität stammt aus deinem Geist. Du als Geistwesen, dein Geist ist sündlos. Der ist so gerecht und so heilig, wie Jesus gerecht und heilig ist. Er wurde zur Sünde, damit mit unserer Sünde, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Seine Gerechtigkeit, seine Sündlosigkeit ist meine Sündlosigkeit. Und das ist nicht nur Gott schaut mich jetzt an mit der rosaroten Brille und sieht die Sünde nicht mehr. Nein, das ist er will mir sagen, jetzt sieh dich selbst. Was hältst du von dir? Ich bin der Sünde gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Ich habe es früher in der Bibelschule so illustriert, wenn du der Schwarzwälder-Torte gegenüber gestorben bist, die vorher große Macht über dich hat, wenn du ihr gegenüber lebendig bist, dann jedes Mal, wenn du eine Schwarzwälder-Torte siehst, greifst du und isst Schwarzwälder-Torte. Wenn du aber der Schwarzwälder-Torte gegenüber gestorben bist, ich bin jetzt tot, da können 1000 Schwarzwälder-Torten, die schönsten, duftendsten Dinger sein, sie haben keine Macht. Ich werde nicht drauf reagieren. Ich bin ihr gestorben. Ich bin der Sünde gestorben. Nun, letzter Satz und dann sind wir fertig. Ich habe es tatsächlich geschafft noch vor. Ah nein, es ist doch schon wieder 12. Oh mein Gott. Gleich kommt das Abendmahl. Jetzt, so heißt es weiter. Folglich, So soll nun, nach 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Also betrachte dich, sieh dich, das ist die Wahrheit über dich. Du bist der Sünde gegenüber tot und Gott gegenüber lebendig. Dein Geist ist lebendig, dein Geist reagiert auf Gott. Dein Geist kann von Gott hören, dein Geist kann sein Wort verstehen, dein Geist kann den Heiligen Geist Raum geben und so weiter und so fort. Du bist ein fähiger Diener des Geistes, nicht des Buchstabens. Halleluja. Weil Gott dich dazu gemacht hat. Und jetzt die Folge oder die weitere Aussage ist dann Vers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Luther hat es für mich noch ein bisschen deutlicher erklärt und sagte, so lasst die Sünde nicht herrschen in eurem Leib. Weil jetzt, also so soll die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder, und die Rede ist richtig, die Glieder, Hände, Füße, mein Kopf, meine Fähigkeiten, gebt eure Glieder der Sünde nicht hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Sieh, früher haben wir gestohlen, haben wir Böses getan, haben wir gelogen, haben wir unsere Talente und Gaben für unsere eigene Eigensucht und falsche Absichten benutzt. Das sollen wir jetzt nicht mehr tun. Warum? Weil du ein neuer Mensch bist. Dein Herz, dein Geist ist völlig neu. Jetzt das Fleisch, die Gewohnheiten, die können uns immer noch reizen. Eben, das sagt die Bibel auch. Wir werden über unser eigenes Fleisch gereizt, aber nicht von innen, nicht von deinem sündigen Geist, sondern von außen. Und deswegen, jetzt ist deswegen sagen wir das auch immer wieder mal, dein Leib und auch die Seele, deine Gedanken, die musst du halt erneuern und züchtigen und in Gefangenschaft bringen. Das ist dieses störrische Pferd. Das musst du noch lernen zu bändigen. Das muss gebrochen werden. You have to break that horse. Wie so ein Zureiter. Du musst dieses, unbändige Ding da unter Kontrolle halten. Und das braucht die Hilfe und Gnade Gottes und die Hilfe des Heiligen Geistes. Lasst uns zusammen aufstehen. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Und sieh, das Wunderbare ist, du bist jetzt frei. Du kannst jetzt entscheiden, ob du das tust oder nicht. Deswegen musst du anfangen, dich zu sehen. Ich bin nicht mehr, selbst wenn du noch ein scheinbar ein Problem mit Sucht hast, sei es mit Alkohol, sei es mit Drogen, sei es mit was auch immer. Wir wollen gar nicht alles benennen hier. Ja. Halte dich. Logizomai. See yourself. Sehe dich selber. So wie Gott sagt, dass die Tatsache ist. Wisse das, glaube das, mein Geist ist frei von Sünde. Mein Geist ist kein Sünder mehr. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin frei von der Sünde. Ich bin frei von dieser Lust. Ich gebe ihr nicht, ich bin dir gegenüber gestorben. Du Lust der was weiß ich, der Gebundenheit, der Drogen, der Sucht. Du hast keine Macht über mich. Und ich zügle dieses Pferd. Ich bändige diesen Leib. Ich gebe jetzt meine Glieder zu Waffen der Gerechtigkeit. Da musst du eben nicht nur anfangen zu kasteien und zu fasten, Askese zu praktizieren, sondern jetzt werde tätig. Da ist eben die Gemeinde dazu da, dass wir in der Gemeinde aktiv werden, in den Diensten oder in irgendwelchen guten christlichen Aktivitäten draußen, in irgendwie Helfen von Frauen oder für Notleidende oder whatever, oder wie ich, reisen in alle Welt, um so viele Menschen wie möglich das Evangelium zu verkündigen. Dazu bringe ich meinen Körper in Unterordnung, mache nicht nur Urlaub und Rente und genieße mein Rentendasein, sondern nein, wir ziehen fröhlich unsere Straße im Dienst für den Herrn, weil ich der Sünde gestorben bin und Gott gegenüber lebendig bin und von ihm hören und von ihm geführt werden kann. Amen. Sag mal Halleluja. That's me. Das bin ich. Und deswegen machen wir jetzt ein Bekenntnis hier, wieder mal, wenn das klappt heute Morgen. Ein Bekenntnis. Wir haben 6 Bekenntnisse. Wenn ihr die jetzt aufführen könnt, ja, kommt. Also hier, die erste Aussage, lasst uns einfach zusammen zitieren. Ich bin mit Christus der Sünde gestorben. Ich lebe jetzt mit Gott und bin ihm gegenüber lebendig. Weiter. Ich bin mit Christus zu einem völlig neuen Leben auferweckt worden, worin ich jetzt täglich mit der Hilfe des Heiligen Geistes lebe. Mein altes Leben ist vergangen und ich anerkenne, dass alles neu geworden ist in und durch Christus. Also die Druckfehler sind nicht von mir. Ich bin jetzt mit Christus versetzt in himmlische Orte, weit über jede Macht und Kraft des Bösen, des Teufels. Ich habe die Fülle der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit von Gott empfangen und herrsche jetzt in diesem neuen Leben mit und durch Jesus Christus. Amen. That's you. Und eben diese Dinge müssen wirklich auch in deinem Verstand, in deinem Begreifen hier, geistliche Realität werden. Du musst es anfangen, von Herzen zu glauben und dich von Herzen so zu sehen. Das bin ich. Ich bin jetzt fähig, durch Jesus Christus in diesem Leben zu herrschen. Warum? Weil ich völlig neu bin, der Sünde gegenüber tot und Gott gegenüber lebendig bin. Und er wirkt kräftig und mächtig in und durch mich.
Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.